Mittwochmittag, das heißt, es wird wieder Zeit für die Ringvorlesung der Göttinger Universität. Und da geht es in diesem Wintersemester um ein Thema, das gerade vor dem Hintergrund von Klimafragen und Fridays for Future Protesten ein ganz aktuelles ist. Wie können wir uns nachhaltig ernähren? Wissenschaftler aus verschiedenen Fachrichtungen beleuchten unter dem Motto Tier oder Tofu neben Welternährungs- und Klimaschutzfragen auch Anforderungen des Tierschutzes und sprechen über ernährungswissenschaftliche und ethische Perspektiven. Sie hören nun die Aufzeichnung des gestrigen Vortrags. Der Göttinger Professor Johannes Isselstein referierte zum Thema »So gut hat Ihnen Gras noch nie geschmeckt. Weidelandnutzung als Konzept der nachhaltigen Fleischproduktion«.
Meine Damen und Herren, liebe Frau Riesius, ich danke dafür, dass ich bei dieser Gelegenheit sprechen darf. Und ich freue mich tatsächlich besonders, dass ich gewissermaßen zur Öffentlichkeit sprechen kann. Diese Gelegenheit haben wir als Wissenschaftler nicht so häufig. Und das Anliegen, das ich haben werde, will ich versuchen, in Worte zu fassen, die auch tatsächlich allgemeiner verständlich sind. Es geht um Analyse natürlich und es geht auch um Erklärung von Zusammenhängen. Und ich hoffe, dass ich diesem Anspruch gerecht werden kann. Das Thema »So gut hat Gras noch nie geschmeckt« war offen gestanden gar nicht meine Wahl, beziehungsweise wurde es mir vorgeschlagen. Ich habe es dann angenommen, insofern war es dann doch meine Wahl. Und mein Kollege Ulrich Hamm, der heute auch im Auditorium sitzt, von der Universität Witzenhausen-Kassel, hat mich darauf hingewiesen, dass er vor etlichen Jahren schon ein Projekt begleitet hat, bei dem es genau unter diesem Titel darum ging, die Besonderheit der Erzeugung von Rindfleisch darzustellen und auf den Aspekt hinzuweisen, dass Rindfleisch sehr verschieden produziert werden kann. Nun, das soll jetzt nicht bedeuten, dass das Thema out ist, ganz im Gegenteil, es ist tatsächlich relativ aktuell und es wird kontrovers diskutiert. Und zwar sowohl die Produktion als auch der Verzehr von Fleisch und insbesondere auch von Rindfleisch wird kontrovers diskutiert. Ist Rindfleisch Bestandteil einer gesunden Ernährung, ist beispielsweise eine Frage. Nützt oder schadet die Rinderhaltung der Umwelt und oder dem Klima? Nun, ich will zur Einführung ein paar Punkte bringen, die genannt werden in der Diskussion. Zum Beispiel die Klimarelevanz der Rinderhaltung bzw. der fleischessenden Bevölkerung oder der vegetarisch lebenden Bevölkerung. Hier sind Daten vom BMU, vom UBA, dem Umweltbundesamt zusammengestellt, wie der CO2-Fußabdruck verschiedener Ernährungsweisen ist, angegeben für eine Person pro Jahr. Und da sehen wir, dass vegane Ernährung einen deutlich geringeren Fußabdruck hat als vegetarisch und als Fleischesser. Das haben Sie schon gehört. Ich wollte das hier nur noch mal aufrufen. Ich will aber was anderes zeigen, nämlich will darauf hinweisen, wie unterschiedlich verschiedene Lebensmittel einen ökologischen Fußabdruck hinterlassen. Die primären Produkte des Feldbaus, vor allem dann, wenn sie nicht weiter verarbeitet sind, haben einen sehr geringen Fußabdruck. Der CO2-Wert ist sehr niedrig. Schauen Sie das Gemüse oder die Kartoffeln an, die frisch verwendet werden. Beim Brot und bei der Milch ist es schon anders. Der Fußabdruck wird größer und beim Fleisch wird er richtig groß. Und insbesondere groß ist er beim Rind, beim Rindfleisch. Dort ist tatsächlich der ökologische Fußabdruck drastisch höher. Und woran liegt das eigentlich? Nun, dass das Fleisch einen höheren CO2-Fußabdruck hat, liegt daran, dass eben das Primärprodukt weiter verarbeitet wird und bei dem Umsetzungsprozess von pflanzlicher Biomasse in tierische Biomasse geht Stoff verloren und Energie verloren. Und das ist bei Rindern in einem erheblichen Ausmaß oder kann bei Rindern in einem erheblichen Ausmaße der Fall sein. Dieser Aspekt hat unseren bekannten Wirtschaftsminister Peter Altmaier, ein Gourmet im Übrigen und auch ein exzellenter Koch, wie kolportiert wird, öffentlich sich geäußert. dass Rindfleisch bei ihm nicht mehr prioritär auf den Teller kommt. Seine Gäste bekommen Hähnchen und Geflügel. Ist das eigentlich gerechtfertigt? Und diese Frage will ich also heute stellen. Und ich will diese Frage auch vor dem Hintergrund stellen, dass in der Darstellung, die wir eben sahen, die Erzeugung der Produkte Milch, Fleisch, Gemüse, weniger von der Art und Weise, wie es produziert wurde, nämlich konventionell oder ökologisch, beeinflusst wird, sondern die Unterschiede liegen vielmehr zwischen den verschiedenen Lebensmitteln. Da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Spielraum, die Bilanz auch bei Rindfleisch zu verbessern? Nun, ich will einen ganz kurzen Blick in die Historie wählen. Nun, die Evolution des Menschen ist aufs Engste mit dem Verzehr von Fleisch verbunden. Und zwar im Wesentlichen Fleisch von herbivoren Tieren, also Tieren, die im Prinzip Gras, vegetative Biomasse fressen. Die Mesolithiker, also die Mittelsteinzeitler, die hier angedeutet sein sollen, die am Übergang von der Eiszeit der letzten in die Jetztzeit durch die Lande gezogen sind, sammelnd und vor allem jagend, die haben Treibjagd betrieben. Da unten sind sie. Sie haben Treibjagd betrieben und die großen Herbivoren tatsächlich an den Rand der Existenz gebracht. Und es gibt gute Gründe anzunehmen, dass tatsächlich die Jäger, die mesolithischen Jäger, nicht unverantwortlich oder nicht ganz unbeteiligt sind an der Ausrottung der sogenannten Megaherbivoren-Fauna, die in der Eiszeit noch existierte. Auch die Jungsteinzeitler, die ja hier in Göttingen stark gesiedelt haben im Leinetal, haben sich massiv mit Fleisch ernährt. Das war dann allerdings schon von domestizierten Tieren, nicht mehr die Jagd. Und sie haben sich natürlich auch von domestizierten Pflanzen ernährt, die im Neolithikum sozusagen erfunden wurde, die Domestikation von Nutztieren und Nutzpflanzen, beziehungsweise eigentlich aus dem vorderen Orient mitgebracht nach Mitteleuropa, haben im Atlantikum, also vor etwa 5.000 bis 6.000 Jahren, hier den Landbau betrieben. Und es gibt schöne Untersuchungen, archäologische Untersuchungen zu den Stoffen, die die Neolithiker hinterlassen haben. Also es sind nicht nur Artefakte, die wir im Leinetal finden können, sondern es sind tatsächlich auch Funde, organische Funde, die man vor allem in den Latrinen von Siedlungsstellen gefunden hat. Und dort können Sie sehen, hier sind so Ergebnisse aus zusammengetragen über Fundstellen in ganz Deutschland, dass von den Tierarten, die verzehrt wurden von den Neolithikern, vor allem Rind, Schaf und Ziege dominierten und das Schwein nur eine untergeordnete Rolle spielte. Alle Tierarten waren vorhanden, schon domestiziert, aber Rind und Schaf und Ziege spielten die dominierende Rolle. Wiederkäuer, Tiere, die Gras fressen können und die keine Nahrungskonkurrenten für die Ernährung des Menschen darstellen, was beim Schwein nicht ganz einfach ist. Auch im Mittelalter spielte das Fleisch eine wichtige Rolle in der Ernährung. Tatsächlich war der Fleischkonsum in der aufgezeichneten Geschichte, in der historischen Geschichte, die wir in Mitteleuropa kennen, wahrscheinlich nie so hoch wie im Hochmittelalter. Der Fleisch war über 100 Kilogramm je Person, hat man dort verzehrt. Und hier ist das mal dargestellt, welche wichtige Rolle Fleisch spielte. Ein Gemälde aus dem frühen 16. Jahrhundert von einem Manieristen, also einem, der die Kunst im Übergang von der Renaissance zum Barock betrieben hat, etwas gekünstelt, vielleicht auch überzeichnet, aber komplex dargestellt. Und was Sie hier sehr schön sehen können, ist, ich kann es leider mit dem Pointer nicht zeichnen, aber Sie sehen die Ochsenhälfte und Sie sehen wahrscheinlich auch den Ochsenschädel auf dem Tisch und halb rechts über dem Ochsenschädel hängt der mächtige Pansen und dann sind da auch natürlich noch Geflügel und Schweinskopf. Aber das Rind spielte auch hier eine große Rolle und dieses Bild soll zeigen, dass der Verzehr und auch die Erzeugung von Fleisch was mit Kultur zu tun hat. Und auch mit Kunst. Und auch das gilt für dieses schöne Bild von Edouard Manet, Also Impressionismus spielt Rinder und Fleisch auch eine Rolle. Wir müssen aber gar nicht so weit weggehen und wir müssen gar nicht so weit in die Kunst entschwinden, um uns zu vergegenwärtigen, welche Rolle die Erzeugung von Fleisch und auch der Verzehr von Fleisch für die Menschheit gespielt hat. Wir können nämlich beispielsweise in den Harz gehen. Die Oberharzgemeinden haben Bergleute angeworben, also zu Zeiten des Bergbaus, auch im Mittelalter ausgehend. Und sie haben die Bergleute dadurch gewonnen, zu dieser wirklich nicht erfreulichen Tätigkeit im Bergwerk, dass sie die sogenannten Bergfreiheiten gewährten. Das heißt, diejenigen, die einen Vertrag unterschrieben hatten, bekamen Rechte für die Nutzung der Almende, also des Gemeindeweidelandes, und sie bekamen Rechte, Tiere zu halten, was nicht selbstverständlich war, und sie bekamen auch Rechte an der Waldnutzung, also konnten sozusagen Energie gewinnen für den eigenen Haushalt. Und diese Gemeinden hatten Almendland, was die Dörfer umgab und wo im Frühjahr tatsächlich die Tiere aus den Kleinsthaltungen der Bergleute aus dem Dorf zusammengetrieben worden und dann auf die Weide mit einem Hirten geführt worden. Und tatsächlich gibt es, das hat bis zum Beginn des letzten Jahrhunderts funktioniert. Und hier sieht man, wie skurril die Verbindung also von Vieh und vornehmen Sonntagsbesuchen ist. Das wurde dann zu Beginn des letzten Jahrhunderts tatsächlich auch ein bisschen touristisch kultiviert. Deswegen gibt es solche schönen Postkarten noch, die das zeigen. Und schließlich kamen also die Tiere nach draußen und die Kultur ist auch dadurch gezeigt, dass der Hirte, der hier steht, mit seiner Schalmei blies, was natürlich auch sozusagen eine Postkartendarstellung ist, und er mit seinem Harzer Fuchs die Tiere zusammenhielt. Gut, das war ein Rückblick, und Sie nehmen mit, wenn wir Rindfleisch essen, legen wir nicht nur einen Steak auf den Grill, sondern wir kriegen mehr damit. Es steckt was dahinter, nämlich Kultur und Kunst. Nun will ich aber konkreter werden. Es soll tatsächlich gehen um die Frage, wie in Deutschland Rind und Schaf, also Wiederkäuer, produziert werden. Und das sind jetzt schnöde Zahlen, Sie mögen mir das verzeihen. Wir haben etwa 12 Millionen Rinder in Deutschland. Gut 4 Millionen davon sind Milchkühe. 5 Millionen sind Kühe, wenn man die Mutterkühe einrechnet. Und der Rest dient im Wesentlichen der Fleischerzeugung. Also eine erkleckliche Zahl von Tieren, die gehalten wird, um Fleisch zu erzeugen. Und tatsächlich spielt ja auch der Rindfleischkonsum und auch natürlich der Milchkonsum eine wichtige Rolle in Deutschland. Die Anzahl an Schafen ist vergleichsweise gering und bemerkenswert tatsächlich auch in den letzten Jahren weiter stark rückläufig. Also wir sehen, da ist eine Zahl, das ist 2008, da ist ein Fehler. 2018 und 2009 waren es 2,3 Millionen. Bitte um Entschuldigung für diesen Fehler. Schafhaltung ist also in den letzten 10 Jahren um 40% zurückgegangen. Aktuell steht die Schafhaltung noch weiter unter Druck, weil der Wolf Einzug gehalten hat und viele Schäfer mit dieser Situation nicht wirklich klarkommen. Was wird tatsächlich verbraucht an Fleisch, an Rindfleisch? Und da habe ich hier eine Zusammenstellung von Daten für Rind, Schaf und Ziege sowie Schwein und Geflügel. Und Sie sehen sofort, dass der Pro-Kopf-Verbrauch bei Schwein und Geflügel deutlich höher ist, also vor allem bei Schwein, als bei Rind. Und bei Schafe ist er weniger als ein Kilogramm. Das sind Verbrauchs-, nicht Verzehrszahlen. Und der Selbstversorgungsgrad ist darunter auch noch angegeben. Der beträgt bei Rind und Geflügel etwa 100%. Beim Schwein geht er deutlich über die Selbstversorgungsgrad in Deutschland hinaus. Beim Schaf importieren wir relativ viel Fleisch aus England und Neuseeland. Nun, wenn wir tatsächlich Fleisch einkaufen, Rindfleisch einkaufen, von welchen Tieren stammt das eigentlich und von welchen Produktionssystemen stammt es? Der Großteil kommt aus der Mast von sogenannten Jungbullen. Also das sind Tiere, die entweder aus der Fleischerzeugung stammen, also Fleischrinderhaltung kommen, oder aus der Milcherzeugung, und die dann gemästet werden. Und das macht den Großteil des Umsatzes auf dem heimischen Markt aus. Auch Milch- und Mutterkühe werden natürlich, wenn sie ausgedient haben, geschlachtet. Eine nächstgrößere Gruppe sind die Fersen. Das sind dann häufig die Tiere, die weibliche Nachzucht, die nicht für die Remontierung der Milchviehherden und der Mutterkuhherden benötigt werden. Und Ochsen spielen nur eine ganz untergeordnete Rolle. Das ist in anderen Ländern etwas anders. Das ist auch historisch gesehen anders. Ochsen spielten eine sehr große Rolle in der Erzeugung von Rindfleisch. Wenn man sich die Produktionssysteme ein bisschen genauer anschaut, hier sind jetzt etwas knapp gefasst, aber ich denke hinreichend informativ, um die Unterschiede zu erkennen. 4 Verfahren der Rindfleischerzeugung gezeigt, die bei uns in Mitteleuropa eine große Rolle spielen. Das ist nämlich zum einen die Kälbermast. Das sind Tiere, die relativ jung geschlachtet werden. Früher gab es das weiße Kalbfleisch, das ist nicht mehr erlaubt zu produzieren, also eisenfrei in der Fütterung produziert. Aber gleichwohl ist diese Form der Mast, auch heute basiert sie auf dem Einsatz von Vollmilch bzw. Milchaustauschern, also nicht wirklich Rinderfutter, würden wir sagen. Die Bullenmast ist die intensivste Form und diese Tiere haben extrem hohe Zuwachsraten, Zahlen von 1500 Gramm Lebendmassezunahme pro Tag sind keine Seltenheit, also ganz enorme Mastleistung. Und diese Mastleistungen werden aber nur erzielt, indem extrem energiereiches Futter gefüttert wird. Und dieses energiereiche Futter kommt vom Acker. Es ist Mais, Maissilage, es ist Getreide. Und weil das proteinarme Futtermittel sind, vor allem der Mais, muss ein eiweißreiches Futtermittel ergänzt werden. Oftmals ist das Soja bzw. Extraktionsschrot von Soja. Dann gibt es die etwas weniger intensive Fersenmast. Das sind die weiblichen Jungtiere, die eine etwas geringere Wuchsleistung haben als die männlichen Partner. Und die können tatsächlich Gras verwerten. Also Fersen kann man und werden in der Praxis tatsächlich auch mit Gras, häufig Grassilage, gefüttert. Und dann gibt es die Ochsenmast, die eigentlich prädestiniert ist für die Weidehaltung, weil die Ochsen langsamer wachsen und mit einem weniger energiereichen Futter besonders gut klarkommen. Und tatsächlich kann man Ochsen auf der Weide bis zur Schlachtreife mästen. Die Ochsen haben aufgrund der langsameren Wachstumsrate nämlich eine besonders hohe Fleischqualität. Sie haben ein sogenanntes marmoriertes Fleisch, das heißt Fett wird intramuskulär eingelagert, macht das Fleisch besonders aromatisch, erhöht die Zartheit des Fleisches, weil das Bindegewebe nicht so fest ist und weil die Fasern, die Muskelfasern, feiner sind. Und tatsächlich kann man also Ochsen auch länger halten, sie müssen nicht so früh geschlachtet werden und gleichwohl geht die Fleischqualität nicht zurück. Das ist bei den Bullen, die gemästet werden, anders, die sind gröber in der Faser. Und von der Qualität her erreichen sie in der Regel nicht das Niveau von Ochsen, selbst wenn die Bullen dann sehr intensiv gemästet wurden. Also was ich hinweisen sollte ist, auf der rechten Seite habe ich die Ackerabhängigkeit der Produktionssysteme gezeigt. Also das, was oben steht, das wird im Prinzip mit Futter vom Acker ernährt. Das, was unten steht, kann im Prinzip vollständig mit Grünland und Weidegras ernährt werden. Nun komme ich so langsam zu meinem eigentlichen Thema, nämlich welche Konsequenz hat eigentlich die Rindfleischerzeugung für die Art und Weise, wie wir das Land nutzen, beziehungsweise wie hängt die Rindfleischerzeugung mit der Landnutzung und der Landschaft oder der Umwelt zusammen? Die Besonderheit der Wiederkäuer ist es ja, dass sie ein vielmägiges Verdauungssystem haben und im Mittelpunkt steht der Pansen. Der Pansen ist gewissermaßen das Bindeglied zwischen dem, was wir an tierischer Nutzleistung in der Landwirtschaft erzeugen und dem Standort, was die Fläche hergibt. Der Pansen erlaubt es, dass das, was primär auf der Fläche produziert wird, umgesetzt wird in tierische Nutzleistung. Die besondere Leistung des Pansens besteht darin, dass Zellwand gespalten werden kann. Zellwand besteht aus Kohlenhydraten, vielfach vernetzten. Und wir Monogastrier, Mensch, Schwein, Geflügel, haben nicht die Enzyme, um Zellwand zu knacken. Wir kommen sozusagen an die Energie und an die Nährstoffe, die in der Zellwand enthalten sind, nicht dran. Das Gras besteht aber zu 50% und wenn es älteres Gras ist, mehr aus Zellwand. Und deswegen können wir essen zwar Müsli und dann reden wir von Ballaststoffen, was auch Zellwand ist, aber Gras verdauen wir noch nicht. Und auch die Schweine tun das nicht. Aber die Wiederkäuer können das und die können mehr oder weniger vollständig die in der Zellwand enthaltene Energie aufknacken. Das heißt, wir können ganz grundsätzlich Wiederkäuer, Rind, Schaf, Ziege, Pferd geht auch, das Mammut im Übrigen auch, die haben Blinddarm, mit dem sie das bewerkstelligen. Mit diesen Tieren kann eine Biomasse verwertet werden, für die es wenig alternative Nutzen gibt. Und deswegen gehören die Wiederkäuer zunächst mal prioritär auf das Grünland, weil sie dort minimale Nahrungskonkurrenz ausüben. Und wenn wir uns anschauen, in Deutschland, wo das Grünland steht, also Grünland ist eine Vegetation, die aus dauerhaft dort stehenden Pflanzen besteht, Gräser, Kräuter, das kennen Sie, im Unterschied zum Ackerbau, wo jährlich Bodenbearbeitung gemacht wird und wo Pflanzen jedes Jahr neu eingebracht werden. In Deutschland ist die Grünlandfläche, macht die Grünlandfläche ungefähr 30% der landwirtschaftlichen Nutzfläche aus. Und in Europa hat man sich vor ein paar Jahren dazu entschlossen zu sagen, die Grünlandfläche in Europa ist fest. Sie soll nicht reduziert werden und Landwirte sind nicht mehr, dürfen nicht mehr ohne weiteres Grünland umbrechen und umnutzen zu Ackerland. Nun, das Grünland erzielt in aller Regel eine geringere Produktivität oder Wertschöpfung, landwirtschaftlich gesprochen. Und deswegen findet man es hier häufig auf den weniger bevorzugten, für den Pflanzenbau bevorzugten Standorten. Die Böden sind, also die Standorte sind häufig zu steil, zu nass, die Böden zu schwer für eine Bodenbearbeitung oder zu flach oder die Vegetationsperiode ist zu kurz. Und Sie alle werden die Erfahrung gemacht haben, wenn Sie mal ins Mittelgebirge fahren, irgendwann hört der Ackerbau auf und es gibt nur noch Grünland oder Wald. Und das hängt genau mit diesen Bedingungen zusammen, die für den Ackerbau dann nicht mehr günstig sind. Nun komme ich zu dem, was tatsächlich Wiederkäuer aus dieser zellwandreichen Biomasse, dem Gras, machen können. Sie transferieren nämlich Inhaltsstoffe vom Gras in tierische Nutzleistung, Fleisch oder meinetwegen auch Milch. Und sie produzieren dabei ein Produkt, was in Bezug auf das Protein eine höchste Wertigkeit hat. Hier ist mal die Wertigkeit, die Proteinwertigkeit von Nahrungsmitteln dargestellt mit einem Bewertungssystem, was von der FAO eingeführt ist und international akzeptiert ist. Und wir sehen, dass Milchpulver und Rindfleischpulver an der Spitze stehen. Also die Qualität des Proteins in Milch und in Fleischprodukten von Rindern ist außerordentlich hoch, wohingegen die Qualität vom Soja schon etwas schlechter ist. Von den heimischen Leguminosen ist sie noch mal schlechter und relativ bescheiden ist sie von Mais und Weizen. Das Gras wird hier gar nicht bewertet, weil wir es gar nicht verdauen können. Das hätte einen quasi Nullwert. Das bedeutet, die Tiere können eine Stickstoff- und Proteinquelle erschließen, die für uns absolut unbrauchbar ist. Und sie produzieren ein Produkt, nämlich ein Protein, was in der Ernährung eine höchste Wertigkeit hat. Ich rede über den Landschafts- und den Standortbezug und ich mache jetzt nochmal einen kleinen Rückgriff, weil es mir jetzt um die Auswirkungen der Rinderhaltung in der Landschaft geht. Und ich bemühe eine schöne Radierung, die in der Romantik in der Schweiz hergestellt wurde von Peter Birmann, ein schönes Setting vom Vierwaldstätter See. Und ich hoffe, es ist zu erkennen, im Mittelpunkt und im Vordergrund, in der Mitte, sind die ökologischen Ingenieure zu sehen, die diese Landschaft prägen, beziehungsweise diese Landschaft, wenn Sie so wollen, produziert haben. Nämlich die freilaufenden Rinder. Und die sind nicht ganz freilaufend, da ist noch ein Hirte dabei, weil das natürlich immer zu einem schönen Kunstgebilde gehört, dass alles, was dazugehört, auch tatsächlich dargestellt ist. Aber die Gestalter dieser Landschaft, vor allem des Vordergrundes, sind die Rinder, die sich relativ frei bewegen können in der Landschaft und die grasen, die Gras fressen. Im Prinzip stellen sie, produzieren sie Gras. Indem sie grasen, sorgen sie dafür, dass diese Graslandvegetation entsteht. Und gleichzeitig gibt es aber natürlich auch Gehölzpflanzen, die aufkommen. Aber die Art und Weise, wie die Gehölze wachsen, nämlich inselförmig, linienförmig, ist auch geprägt durch die weidenden Tiere, weil die Tiere mit ihrem Weideverhalten, nämlich dass sie manche Sachen mögen, andere Sachen weniger mögen, sorgen sie zu einer feinen Balance von krautigen Pflanzen und auch Gehölzpflanzen in einer solchen Landschaft. Und das Schöne an diesem Bild, deswegen zeige ich es vielleicht noch am Rande, der Kupferstecher hat intuitiv die entscheidenden Akteure in den Mittelpunkt gestellt. Es entsteht Grasland auf diese Art und Weise. Und was Sie hier sehen können, ist nun mal ein räumliches Upscaling. Wir schauen uns mal an, wo gibt es eigentlich Grasland weltweit. Und tatsächlich ist das Grasland das größte, wie die Ökologen und Geografen sagen, terrestrische Biom, also der Ökosystemtyp, den wir global gesehen haben. Etwa 30% der Landoberfläche ist Grasland. Etwa 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche, die wir weltweit zur Verfügung haben, ist Grasland. Und das Grasland spielt weltweit gesehen eine relativ große Rolle. Nach Schätzungen der FAO trägt das Grasland etwa bei 1 Milliarde Menschen maßgeblich zum Lebensunterhalt bei. Nun, dieses Grasland, das sind die großen Grasländereien weltweit gesehen. Wir haben natürlich hier das kontinental-humid geprägte Grasland, aber weltweit sind es die Steppen, die Prärien und die Savannen, die als Grasland zu verstehen sind, also eine dauerhafte Kultur, nicht ackerbaulich entstanden und die durch Wildtiere bzw. in zunehmendem Maße durch landwirtschaftliche Nutztiere verwertet werden. Nun, ich will ein paar Beispiele geben. Bilder, wie Grasland aussieht. Das ist hier ein Bild aus dem gemäßigten Klima, also Grasland, wie wir es so in unseren Breiten kennen können. Eine Landschaft, die durch Grasland geprägt ist. Und wir sehen, die Baum- und Strauchstrukturen, die es gibt, sind einerseits charakterisiert durch Feldgrenzen, aber es gibt auch unregelmäßige Baumstrukturen, die immer darauf hinweisen, dass dort auch mal allmendemäßig gegrast wurden, also dass die Tiere mehr Wahlmöglichkeiten hatten in dem, wie sie rumlaufen. Aber es ist landschaftsprägend. Wir finden es etwas geordneter, jetzt ein Bild aus dem Allgäu, eine Grünlandlandschaft mit weidenden Tieren und das, was wir dort an saftigem Gras sehen, ist natürlich nur da, weil es die Akteure, die Schwarz-Weißen, die dort rumlaufen, gibt. Nicht nur im Süden, auch im Norden gibt es von Grünland geprägte Landschaften. Hier so ein Niedermoorgebiet mit einem kleinen Flusslauf. Entlang schlängelt sich wieder Gehölzstrukturen und es sind auch wieder Weidetiere in der Landschaft, also eine Landschaft, die durch Grünland geprägt ist. Wir können aber auch nach Norwegen gehen. Also wir haben in Europa viel gemäßigtes Grünland im gemäßigten Klima. Auch hier das Grünland in Norwegen wegen der schlechten Ackerfähigkeit der Böden landschaftsprägend. Und es gibt auch sehr, sehr intensive Formen der Grünlandnutzung, auf die ich hier jetzt gar nicht weiter eingehen will. Immer spielen Tiere eine Rolle, weltweit gesehen üblicherweise direkt, also die Tiere grasen und weiden, bei uns natürlich häufig auch indirekt, weil Futter konserviert werden muss für den Winter, sind Maschinen im Einsatz. Und natürlich kennen Sie die großen Traktoren, die heute über die Flächen fahren und das Gras ernten. Wenn man ins Alpenländische geht, dann findet man sehr steile Lagen und besondere Maschinen, die aber im Prinzip genau das Gleiche machen, nämlich Gras mechanisch ernten und die Flächen offen halten und vor der Verbuschung schützen. Nun, ich will aber, um einfach das Bild auch fotografisch abzurunden, ein paar Bilder von internationalem Grasland zeigen. Hier aus der Steppe der inneren Mongolei, riesige Graslandflächen, die genutzt werden im Wesentlichen von Schafhaltern und Ziegenhaltern. Und die Landschaft wird so genutzt und die Landwirte haben ein Auskommen. Wenn wir nach Nordamerika gehen, dann haben wir im gemäßigten Klimaraum die Prärien, auch traditionelle, durch wilde Herbivoren entstandene Biome, hier mit Bisons noch, die da grasen, aber die natürlich heute auch vielfach landwirtschaftlich genutzt werden. Oder wenn wir in die Savanne gehen, natürlich auch Wildtiere dort. Wenn es landwirtschaftlich genutzt wird, dann kann es häufig dazu kommen, dass es auch übernutzt wird und die Vegetation überansprucht wird. Nun haben wir einen Eindruck davon bekommen, wie Rinderhaltung im Wesentlichen und Landschaft zusammenhängen. Und das ist zunächst mal ganz wertfrei getan. Es ist nicht bewertet, ob das gut oder schlecht ist. Sie haben vielleicht mitgenommen, und das ist dann schon eine gewisse Wertung, dass tatsächlich der Charakter der Landschaft, wenn er denn so erhalten werden soll, erfordert, dass in gewisser Weise auch Tiere eine Rolle spielen. Die Landschaft geht verloren, wenn die Tiere nicht mehr da wären. Und da kann man sich die Frage stellen, welche Leistungen erbringt denn die Grünlandwirtschaft tatsächlich? Also die Haltung von Rindern im Wesentlichen und auch von Schafen für die Vielfalt des Grünlandes. Und jetzt komme ich wieder zurück, ich habe so ein bisschen den Bogen über die Welt gespannt, ich komme zurück nach Deutschland und werde mir die Sachlage in Mitteleuropa etwas näher anschauen. Und dafür habe ich zunächst mal das Beispiel der biologischen Vielfalt gewählt. Das Grünland in Mitteleuropa kann außerordentlich artenreich sein. Und die Artenvielfalt, die wir im Grünland, und ich kann auch genereller sagen, die Artenvielfalt, die wir in der agrarisch geprägten Landschaft in Mitteleuropa kennen und die wir messen können, hängt sehr stark mit der menschlichen Aktivität des Landbaus zusammen. Also sie ist nicht gewissermaßen naturgegeben. Wenn wir die Natur vollkommen gewähren lassen würden, hätten wir in den meisten Fällen Wald, sondern die Vielfalt hängt an der landwirtschaftlich genutzten Fläche, also an Offenland, Acker, Grünland, an Landschaftselementen, also Fläche, die sich zwischen Acker und Grünland bewegt. Und das will ich verdeutlichen an einer Darstellung, die im Prinzip aus Daten des Bundesnaturschutzamtes herrührt. Sie sehen die Entwicklung der Anzahl an höheren Pflanzenarten, die Botaniker nennen das die Gefäßpflanzen oder Kormophyten, in Mitteleuropa. Und wir haben etwa einen Artenumfang von 3000 Pflanzenarten. Und es ist abgetragen die Kurve der Entwicklung über eine Zeit, nämlich beginnend mit dem Ende des Neolithikums, also der Jungsteinzeit. Und wir sehen, dass mit der nacheiszeitlichen Erwärmung es zu einem sukzessiven, kontinuierlichen Anstieg in der Artenvielfalt kam. Und zwar sowohl bei den indigenen Arten, also das sind die Arten, die im Prinzip schon während der Eiszeit hier waren, also die ganz Ureinwohner Mitteleuropas, aber es kommen auch anthropogen bedingte Arten hinzu. Und diese beiden Kurven, die braune für die indigenen Arten und die grüne für die anthropogen verursachten Arten, die gehen auseinander. Und das deutet darauf hin, dass ein zunehmender Anteil mit der Zeit an Arten durch menschliche Aktivität nach Mitteleuropa gekommen ist. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie bei der Römerzeit schon eine kleine Erhebung. Und die können wir gut erklären. Die Römer haben auf der römischen Seite des Limes in Mitteleuropa tatsächlich Kulturpraktiken und auch Kulturpflanzen mitgebracht, die zu einem deutlichen Anstieg an Artenvielfalt in der Landschaft geführt haben. Und dann gibt es einen ganz drastischen Anstieg an Artenvielfalt im Mittelalter. Das sehen Sie, das ist der stärkste Anstieg, und zwar bei den anthropogen bedingten Pflanzenarten. Und das sind Arten, die entstanden sind, als hier im Göttinger Raum beispielsweise die Hangflächen des Leinetalgrabens, also wir haben einen Leinetalbruch und wir haben die Hangflächen, die gerodet wurden, in die landwirtschaftliche Kultur genommen wurden, also die Muschelkalkflächen, die Buntsandsteinflächen, die wir haben, nicht so sehr produktiv für den Ackerbau, aber die Bevölkerung wuchs und es gab den Bedarf, Land in Kultur zu nehmen, und mit dieser Inkulturnahme sind sehr, sehr viele Pflanzenarten hereingekommen, weil die Standortbedingungen gänzlich anders waren als im Leinetal. Und in der jüngsten Zeit, also seit dem 20. Jahrhundert, sehen wir, dass die Kurven wieder runtergehen. Also das, was hier rot gezeichnet ist, sowohl bei den indigenen Arten als auch bei den anthropogen eindringenden Arten, den sogenannten Archophyten, nimmt die Artenzahl relativ drastisch ab. Noch immer ist sie hoch, aber die Artenzahl nimmt deutlich ab, was zeigt, dass offensichtlich die Artenvielfalt unter Druck ist. Ich will aber zunächst ein paar Beispiele geben für das, was Artenvielfalt in der Agrarlandschaft ausmacht, die historisch entstanden ist. Das ist ja ein Beispiel auch gar nicht so weit weg von hier, am Hielöcher. Vielleicht kennen Sie das, am Hohen Meißner. Dort gibt es kalkhaltige Rasenflächen, also Grünlandflächen, die als Allmende genutzt wurden. Und das ist ein typisches Beispiel einer Wacholderheide. Der Wacholder ist ungenießbar für die Tiere und er weist uns darauf hin, dass offensichtlich Weidetiere die Nutzer dieser Fläche waren, weil wenn gemäht würde, käme der Wacholder nicht vor, das Mähwerk würde ihn nämlich platt machen. Aber die Weidetiere meiden ihn also, wenn rundherum abgegrast wird, kann der Wacholder sich gut entwickeln. Und das ist ein Grünland, was extrem artenreich ist. Es gibt Vergleiche aus ganz jungen Untersuchungen von Ökologen, die sagen, das artenreiche Grünland in Mitteleuropa erreicht eine Vielfalt wie der natürliche tropische Regenwald. allerdings auf einer anderen Skalenebene. Also auf dem Grünland betrachten wir die Quadratmeterebene, im tropischen Regenwald betrachten wir die Hektarebene. Aber die Vielfalt an sich ist nahezu vergleichbar. Nun, diese Vielfalt, am Beispiel jetzt dieses Halbtrockenrasens im Hielöcher, die ist extrem stark gefährdet. Und ich will ein Beispiel dafür nennen. Das ist eine Untersuchung, die Gerhard Riedl hier in Göttingen gemacht hat, schon in den 90er Jahren, der sich die Stetigkeit von typischen Pflanzenarten, also typisch für diese Standorte Pflanzenarten, angeschaut hat und verglichen hat mit Standorten, die aus der Nutzung gefallen sind, also die nicht mehr entsprechend bewirtschaftet wurden. Und da sehen wir, wahrscheinlich ist es aber hier zu klein, dass die Arten, die oben stehen, das sind die, die typisch sind für solche Halbtrockenrasen, dass die an Bedeutung sehr stark verloren haben, wohingegen die untypischen Arten, ich habe es gerade umgekehrt, oben sind die untypischen Arten, sorry, dass die untypischen Arten, die nehmen stark zu und die typischen Arten verlieren, was mit der Änderung der Nutzung zusammenhängt. Und viele dieser Standorte sind verloren gegangen heute, weil der Pionierwald gekommen ist und die krautigen Pflanzen, die den Artenreichtum ausmachen, verloren gegangen sind. Wenn wir es ein bisschen breiter fassen, dann können wir sagen, dass die Vielfalt des Grünlandes in Mitteleuropa extrem gefährdet ist. Hier ist eine schöne Untersuchung von meinem Kollegen Christoph Leuchner aus der Botanik, der in Praxisflächen in Norddeutschland eine große Anzahl nach 50 Jahren wieder aufgesucht hat. Also er konnte auf alte Aufzeichnungen zurückgreifen. Er hat konkret Flächen wieder aufgesucht, 50 Jahre später, das war 2014, wieder kartiert. Und die linke Säule, die einheitlich gefärbt ist, war das ursprünglich mesophile, das ist das artenreiche, standortstypische Grasland. Das war das Ausmaß der Verbreitung dieses standorttypischen, artenreichen Graslandes. Und die bunte Säule, die rechts daneben steht, ist das, was daraus geworden ist, nämlich ganz verschiedene Vegetationstypen. Aus 100 Hektar mesophilem Grünland sind 35 Hektar intensiv Grünland geworden. Es sind 45 Hektar umgebrochen worden, ist zu Ackerland geworden und von dem ursprünglich 100% sind noch 2% vorhanden. Also das, was wir an Artenvielfalt noch vor 50 Jahren hatten, ist in Norddeutschland auf 2% Flächenanteil zusammengeschnurrt. Und wenn wir es noch breiter fassen, jetzt nicht nur am Beispiel von Norddeutschland, sondern wir schauen uns mal Mitteilungen des Bundesamtes für Naturschutz an. Hier ist eine ganze Reihe von grünen Ökosystemen gezeigt. Und was Sie nur mitnehmen müssen, ist die Farbe. Wenn es grün ist, ist der Bestand gesichert. Wenn es gelb ist, ist es gefährdet. Und wenn es rot ist, ist es drastisch gefährdet. Und ich glaube, dieses Bild zeigt relativ klar, wie der Sachstand ist, was die Vielfalt des Grünlandes in Mitteleuropa anbetrifft. Ein letztes dazu. Dieser Umstand, dass wir Vielfalt verlieren in der Agrarlandschaft, hat vor etwa 10 Jahren dazu geführt, dass man sich zusammengerauft hat und gesagt hat, wir müssen die landwirtschaftliche Kulturfläche bewerten im Hinblick auf den Beitrag für die Vielfalt. Und da hat man adaptiert ein System, was es im Angelsächsischen gibt, nämlich das sogenannte High Nature Value Farmland. Also das Farmland, die landwirtschaftliche Nutzfläche, die einen höheren Naturschutzwert hat oder kurz HNV. Und man hat festgestellt in einer ersten Erhebung, die man in Deutschland gemacht hat, 2009, dass knapp 13% der landwirtschaftlichen Nutzfläche in Deutschland noch dieser Kategorie des HNV, des High Nature Value Farmlands, zugeordnet werden konnte. Und Frau Merkel hat damals versprochen, das müssen wir besser machen. 2020 wollen wir diesen Wert auf 19% anheben. Und Sie sehen, was passiert ist. Es geht weiter verloren, seit 2 Jahren mit einer gebremsten Geschwindigkeit, hoffen wir mal, dass das aufgehalten werden kann. Das war ein Beispiel zur Vielfalt, also zur Rolle Grünland, Nutzung durch Wiederkäuer. Ich will ein anderes Beispiel nennen, was nicht die Vielfalt, sondern was das Klima und was den Bodenschutz anbetrifft. Das Grünland leistet einen besonderen Beitrag für Bodenschutz, aber auch für das Klima. Das Grünland, zumindest im gemäßigten Klima, bedeckt den Boden ganzjährig. Das heißt, der Boden ist vor Erosion geschützt. Zugleich wird keine Bodenbearbeitung gemacht. Das heißt, der Boden wird nicht aufgerissen und es speichert sich Kohlenstoff im Boden. Also wir haben unter Grünland immer deutlich höhere Speichermengen an organischem Kohlenstoff im Boden und das fördert beispielsweise die Wasserspeicherfähigkeit. Es vermindert den oberflächlichen Wasserabfluss, also wir haben weniger Hochwasser am Kölner Dom, wenn wir mehr Grasland in der Landschaft haben. Nun, es war jetzt gerade jüngst in der Presse ein schönes Beispiel für diese Leistung des Grünlandes, also diese ökologische Leistung, und zwar haben Sie das verfolgt, dass durch die Presse ging, dass die Häufigkeit von Buschfeuern in Portugal sehr stark zugenommen hat in den letzten Jahren. Und dann ist immer sofort die erste Antwort, naja, Klimawandel, es wird heißer, natürlich entzündet sich schneller und brennt schneller runter. Das ist auch nicht falsch, das stimmt, aber der wahrscheinlich entscheidende Faktor ist die Änderung der Landnutzung. Große Flächen, die als Weideland, als extensives Weideland genutzt wurden, haben die Nutzer verloren, überwiegend Ziegen und Schafe. Und die Ziegen und Schafe haben dafür gesorgt, dass die krautige Vegetation weggefressen wird und gewissermaßen der Brennstoffvorrat in der Vegetation dadurch reduziert wird, wenn die Tiere es wegfressen. Wenn aber die Tiere wegfallen, dann reduziert sich nicht mehr der Brennstoffvorrat und wenn es dann zu kleinen Feuern kommt, dann fackelt die gesamte Macchia in kürzester Zeit ab. Ich will ein Beispiel zeigen. Wir hatten mal eine Kooperation mit Spaniern, das war in Galicien, wo es ähnliche Bedingungen hat wie in Portugal, also im Westen Europas. Große Flächen, Bergheiden, wenn Sie so wollen, mit Kaluna, also mit Erika und Kaluna-Heiden und mit vielen Gräsern. Und wenn die nicht beweidet werden, hier im Vordergrund werden sie beweidet und hier ist das Weidetier, das dazu zählt, also das Schaf, die Ziege, von der habe ich jetzt kein Bild, dann kommen Büsche rein, nicht nur Zwergstäucher, sondern auch größere Büsche. Und wir sehen im Hintergrund, wie diese Büsche eindringen. Und die sind in hohem Grade anfällig für Feuer. Also die Nutzung ist aufgegeben. Wenn es dort mal brennt, brennt die gesamte Vegetation weg. Kohlenstoff geht verloren, der Boden wird geöffnet. Und die Funktionsfähigkeit des Systems geht drastisch verloren. Natürlich auch mit Konsequenzen für den Klimawandel. Nun komme ich schon bald zum Ende. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich will nun beleuchten, welche Perspektiven es eigentlich hat, Tiere in der Landschaft zu halten und was das am Ende mit der Fleischerzeugung natürlich zu tun hat. Das haben Sie wahrscheinlich schon mitgenommen. Ich will aber vor allem auch die Frage stellen, ist das eigentlich akzeptabel, beziehungsweise, das interessiert die Landwirte immer vorrangig, ist es rentabel? Wir können in den letzten Jahren beobachten, und das werden Sie aus Ihrer täglichen Erfahrung auch kennen, dass wir immer weniger Tiere in der Landschaft waren. Früher war es gang und gäbe, dass man beim Sonntagsspaziergang etliche Kühe auf der Weide sah. Die sieht man nicht mehr. Vielleicht noch ein bisschen, wenn man in die Krummhörn fährt oder an den norddeutschen Küstengürtel, da sieht man ab und zu noch mal Tiere. Aber selbst dort werden die Milchkühe fast durchgehend und ganzjährig im Stall gehalten. Und die Futterbasis ist nicht mehr das frische Gras, sondern es ist Silage vom Acker, Mais-Silage vor allem, und es ist Kraftfutter und es ist Proteinergänzungsfutter, was möglicherweise aus Amerika stammt, wenn es denn Soja ist. Also die Tiere sind aus der Weidehaltung verschwunden und nun kann man den Landwirten keinen Vorwurf machen. Die handeln zunächst natürlich mal ökonomisch, weil sie für das schöne Tier, das auf der Weide steht, nicht bezahlt bekommen, zunächst mal. Sie machen natürlich, organisieren ihr Geschäft so, dass sie davon leben können und das Leben ist eh schon nicht ganz leicht, weil die Einheiten größer werden und die Preise für landwirtschaftliche Güter, das ist ja hier schon diskutiert worden, einfach miserabel sind. Miserabel sind, um eine hinreichende Honorierung für Leistungen zu liefern, die die Landwirte eigentlich erbringen, wenn sie denn in einer bestimmten Art und Weise wirtschaften. Wenn man die Landwirte selber fragt, was sie von der Weidewirtschaft halten, dann kriegt man in aller Regel zugestanden, ja, wenn die Tiere auf der Weide sind, die Rinder, sind sie eigentlich besser dran. Also sie sind in aller Regel gesünder. Hier ist so eine Zusammenstellung von verschiedenen Punkten, die genannt wurden. Alles das, was grün sind, sind Vorteile. Es gibt auch Nachteile. Natürlich zum Beispiel, dass die Tiere unter den variierenden Klimabedingungen stärker leiden, wenn sie draußen sind. Dass das Futterangebot nicht so schön einheitlich ist wie im Stall, wo der totale Mischwagen immer standardisiertes Futter jeden Tag das gleiche vorfährt. Das beurteilen natürlich die Landwirte als negativ, weil sie das gleich in der Leistung der Tiere merken. Aber grundsätzlich verstehen Landwirte, dass Weidewirtschaft für die Tiere etwas Gutes ist und uns verwundert es auch nicht. Die Tiere sind ja evolutionär nicht im Stall entstanden, sondern sie haben ihre Evolution draußen im Offenland. Und offenbar kommt es den natürlichen Verhaltensmustern und auch den natürlichen Verhaltenspräferenzen der Tiere näher, wenn sie denn draußen auf dem Offenland sind und tatsächlich dem Grasen nachkommen können, wofür sie ja außerordentlich gut ausgerüstet sind. Nun, was konkret erbringt die Weidewirtschaft, wenn man sie denn in heutige Produktionssysteme übersetzt? Wie leistungsfähig können Weidesysteme sein? Und das fasse ich nun etwas kursorisch zusammen. Ich greife zurück auf eine Zusammenfassung, die ein Kollege in Bayern vorgenommen hat, ganz jüngst. Er hat Literatur zusammengetragen, und zwar ganz überwiegend aus praxisnahen Versuchen. Also das sind Ergebnisse, die man unter sehr praxisnahen Bedingungen erzielt hat, die also auch eine gewisse Relevanz haben. Nicht nur theoretisch. Und was festgestellt wurde, und zwar immer unter der Bedingung, dass eine landwirtschaftlich gut gemachte, gut sortierte Weidewirtschaft existiert. Gut heißt, die Tiere fühlen sich wohl, sie haben hinreichend Futter, sie haben hinreichend Wasser. Das Management der Fläche ist so, dass sie auch hinreichende Mengen an Futter aufnehmen können. Und unter diesen Bedingungen kann eine Milchkuh 25 Kilogramm Milch pro Tag ergeben. Nur aus Weidegras, ohne ein Zufutter an Kraftfutter oder ohne ein Zufutter an Soja oder einem sonstigen Proteinfuttermittel. Das schafft das Gras, und man muss dazu sagen, das Gras ist, auch das verwundert uns nicht, wenn wir an die Evolution der Tiere denken, ein vollwertiges Futter. Wir müssen nicht ergänzen. Es hat genug Energie und es hat auch genug Protein. Also das Gras ist eine sehr vollwertige Ressource, bis zu einem maximalen, zugegebenermaßen maximalen Leistungsniveau von 25 Kilogramm Milch je Kuh und Tag. Wenn wir eine moderne Hochleistungskuh nehmen, die 10 oder 12.000 Liter Milch geht, die hat Maximalleistungen, die gehen mittlerweile schon an 50 Kilogramm je Kuh und Tag ran. Also ich will das nicht verschweigen. Die Leistungsfähigkeit ist höher, aber das erzielt man nicht mehr mit Weidegras, sondern dann braucht man ganz spezielle zusammengestellte Futtermittel, um eine solche Leistung tatsächlich erreichen zu können. Bei den Jungrindern, die wachsen, also Fersen für die Remontierung der Milchkuhherden oder auch Bullen oder Ochsen, die man für die Mast verwendet, kann man immerhin wiederum als alleiniges Futter 800 Gramm Lebendmassezunahmen erreichen. Das ist kein Spitzenwert, aber als Alleinfutter durchaus schon beachtlich. Wenn wir das vergleichen mit der intensivsten Form der Mast von Jungbullen, die nur mit Mais, nur mit Getreide und nur mit Soja ernährt werden, ist das ungefähr 60-65%. Also die Leistung ist geringer. Und bei der Mutterkuh ist es ähnlich. Die Mutterkuh hat noch den Vorteil, dass sie Milch produziert und das Kalb säugen kann. Und die Kälber bei der Mutterkuh wachsen nicht langsamer als die Kälber, die zum Beispiel intensiv im Stall gehalten werden, weil die Mutterkuh so viel Milch zur Verfügung stellt. Was will ich zeigen? Also die Weide kann akzeptable Leistungen erbringen, vor allem unter dem Blickwinkel, dass es als Alleinfutter funktioniert und dass die Tiere es selber ernten. Ich brauche keinen Traktor, um rauszufahren, sondern die Tiere ernten es selber. Und wenn wir an das riesige Grasland weltweit denken, an die Savannen und Steppen und die Prärien, dann sind das häufig Flächen, die sind mit Maschinen gar nicht zugänglich, sondern die sind steil, da sind Steine, grob, man kommt gar nicht hin mit Maschinen. Sie können nur mit Weidetieren genutzt werden. Und wenn wir unter dieser Bedingung sagen, Rindfleisch ist schlecht, dann sehen Sie das Problem. Welche Leistung erbringt die Weidewirtschaft für die Vielfalt? Und das ist jetzt mein abschließender Teil. Ganz generell ist es so, es gibt eine ganze Reihe von Untersuchungen, und ich gehe jetzt hier auch nicht auf das Detail ein, aus Mitteleuropa, wo geschaut wurde, sind eigentlich die gemähten Wiesen, also das, was für die Futtergewinnung für den Winter vorgehalten wird, oder die beweideten Flächen, also dort, wo die Tiere das Gras selber ernten. Was von den beiden ist eigentlich artenreicher? Und wenn man in die Praxis geht und ganz viele Flächen zusammenfasst, dann kommt im Mittel dabei heraus, dass das Weideland artenreicher ist. Und dieser Artenreichtum ist darauf zurückzuführen, dass insbesondere unter Weidebedingungen mehr Arten vorkommen, die tendenziell seltener sind. Und das hängt zusammen unmittelbar mit dem Einfluss des Weidetieres auf die Vegetation. Das Tier steht auf der Fläche und was es über den Großteil des Tages macht, ist, es grast. Das heißt, es nimmt Futter auf und da die Futterquelle nicht so super energiereich ist, also es ist, sagen wir, nach unseren Maßstäben gesprochen, keine Schokolade, sondern es ist eher grobes Müsli, dauert die Futteraufnahme lange. Also sie können nicht so schnell hohe Energieeinheiten aufnehmen. Deswegen brauchen sie viel Zeit. Nun, was macht das Tier? Es grast und es grast nicht unterschiedslos wie der Rasenmäher, sondern es hat Präferenzen. Und wenn wir ein Grünland haben, ein Dauergrünland, dann ist das nicht wie ein Weizenfeld einheitlich gestaltet, sondern es gibt viele Pflanzenarten, die dort vorkommen. Wir haben ja das Beispiel eben gesehen. Und die können räumlich nebeneinander stehen und es wechselt sich sozusagen ab. Die Arten wechseln sich in einer solchen Fläche ab. Und je nachdem, welche Arten wo stehen, geht das Tier dahin und grast hier und lässt dort was stehen und grast woanders. Also es kommt den Präferenzen nach, denen es nachkommen kann. Und was das Tier natürlich darüber hinaus macht, es setzt Exkremente ab, also Kuhfladen und Harnflecken. Das heißt, es beeinflusst den Nährstoffkreislauf des Systems. Und gerade die Kuhfladen werden aktuell sehr intensiv diskutiert im Zusammenhang mit dem Insektensterben. Was die Landwirte, wenn sie Wiesenwirtschaft machen, ist ja, dass sie Gülle ausfahren. Mit einem Mal wird die gesamte Fläche überdüngt mit organischem Dünger. Das mögen die Insekten nicht sonderlich, wenn sie zugeschüttet werden. Wenn aber die kleinen Spots, die Kotflecken entstehen, dann entsteht da ein munteres Leben in den Kotflecken und es folgt ein relativ rascher Abbau. Es hängen also ganze Lebensgemeinschaften hängen an Kotfladen. Und im Prinzip bringt natürlich der Landwirt, also wenn die Kuh auf der Weide ist, entstehen ja die gleichen Exkrementemengen, wie wenn das Tier im Stall ist. Also von der Menge her bringt die Kuh über Exkremente genauso viel auf die Weide zurück, wie es über die Gülle zurückkommt. Aber die Verteilung ist eine komplett andere, mit einer komplett verschiedenen Wirkung auf die Insektenvielfalt. Also die Ablage von Exkrementen und die Beeinflussung der Nährstoffkreisläufe ist auf der Weide anders als auf der Wiese. Und das hat Konsequenzen für die Vielfalt an Nischen, an Mikronischen in einem solchen System. Es gibt sehr nährstoffreiche Bereiche, dann gibt es daneben, wo die Tiere nur gegrast haben, weil keine Exkremente abgesetzt haben, wo es eher an Nährstoffen verarmt. Und auf diese Unterschiede in den Umweltbedingungen reagieren die Pflanzenarten. Und nicht alle wachsen an allen Bedingungen gleich gut. Also wir schaffen gewissermaßen strukturelle Vielfalt und dieser strukturellen Vielfalt folgt eine biotische Vielfalt. Und es sind nicht nur die Pflanzen, sondern wenn wir verschiedene Pflanzen haben, dann haben wir ein verschiedenes Blühangebot und dann kommen obendrauf kommen die Insekten, die auch vielfältiger sind in einem solchen System. Und auf diese Art und Weise kann man ganz gut erklären, warum per se Weidesysteme artenreicher sind als Wiesennutzung, was nicht ausschließt, dass es Wiesensysteme gibt, die auch extrem artenreich sind. Wenn jemand von der Schwäbischen Alb hier im Hörsaal ist, der wird sofort den Finger heben und sagen, unsere Orchideenwiesen sind traditionell gemäht und sie sind super artenreich und da kann ich nur sagen, es stimmt. Trotzdem habe ich recht, wenn wir über das gesamte Grünland schauen, ist die Sachlage eine andere. Es gilt, genauer hinzuschauen natürlich. Nun, ich will, was ich jetzt erklärt habe, ganz kurz anhand eines Experimentes, das wir über viele Jahre machen, unser sogenanntes Langzeitexperiment im Solling, wo wir verschiedene Weideintensitäten miteinander vergleichen. Und wir sagen, wir haben ein System, wo wir das Futter durch die Weidetiere möglichst gut nutzen wollen. Und dann haben wir ein System, wo wir sagen, wir lassen ein bisschen über für die Natur. Die Tiere sollen nicht alles abfressen. Wir wollen Heterogenität schaffen und wir wollen Futter gewissermaßen für Insekten schaffen und für die vielfältige Fauna, die es in solchen Systemen gibt. Und wenn man das macht, dann bildet sich eine charakteristische, wie wir sagen, Struktur der Grasnarbe, nämlich eine heterogene Struktur heraus, die man tatsächlich im Luftbild auch sehr schön sehen kann. Das sind, verzeihen Sie jetzt die englischen Begriffe, auf die kommt es aber auch gar nicht an. Es sind verschiedene Weidesysteme, die hier bezeichnet sind mit diesen Begriffen und sie reflektieren eigentlich eine verschiedene Anzahl an Tieren je Parzellen. Sie können die Parzellen erkennen, die sind immer 1 Hektar groß und Sie sehen, dass es mal mehr grau und mal mehr grün ist. Wenn es mehr grün ist, stehen da mehr Tiere und deswegen ist mehr junges Gras dort, was grün erscheint. Wenn es weniger Tiere sind, dann wird es grauer und das heißt, das sind die Reflexionseigenschaften der Pflanzen. Sie werden gelber, reflektieren anders. Und wenn man genauer hinschaut, das ist so ein Seitenbild auf eine solche Fläche, dann sehen Sie, es entsteht durch diese Beweidung dieses heterogene Muster von Bereichen, die ganz kurz gegrast sind und Bereichen, die ein hohes Gras darstellen. Und die Lebensbedingungen in den Bereichen, die kurz gegrast sind, unterscheiden sich drastisch von den Lebensbedingungen, die direkt daneben, aber in einem sogenannten Hochrasenbereich, Tall Patch, entstehen. Und so ein System, was also beides zulässt, hat maximale Vielfalt, was man hier zeigen kann am Beispiel von Schmetterlingen, die wir auch untersucht haben. Und Sie sehen, bei einer mittleren Intensität des Weidedruckes, wo diese schöne Heterogenität entsteht, haben wir die höchste Vielfalt und die höchste Abundanz an Schmetterlingen gefunden. Den Landwirten wird nun interessieren, ja, ergibt das auch Sinn für mich? Kann ich damit leben? Und da muss man sagen, wenn du ein solches System fährst, also unterhältst, dann wirst du nicht die maximale Flächenleistung erzielen können. Das ist nicht möglich und das ist durch die linken Grünsäulen gezeigt, wo intensiv, das heißt hier moderat, das ist nicht wirklich intensiv gegrast wird, haben wir die Weideleistung, die in Energieeinheiten angegeben wird, maximal. Und wenn wir weniger Tiere auf der Fläche haben, extensiver grasen, dann verlieren wir was an Ertrag, an Weideleistung. Die Weideleistung ist hier Fleischzuwachs. Wenn wir allerdings das pro Tier betrachten, also wie gut ein einzelnes Tier wächst, dann, das sind die blauen Säulen, dann sehen wir, unterscheiden sich die Systeme gar nicht mehr. Das heißt, eine Kuh, ein Rind, ein wachsendes Tier, was auf der Weide steht, wächst gleich gut, egal ob es intensiv rundherum geweidet wird oder eher extensiv geweidet wird. Und es ist am Ende eine Frage der Flächenkosten. Also wenn wir ein Allmende-System in Afrika uns anschauen, wo das Land der Community gehört, dann ist der größte Wert, den der Landwirt hat, ist das Tier selber. Und der wird daran interessiert sein, zu gucken, dass das Tier nicht leidet in dem Weidesystem. Die Flächenkosten sind gering, weil es Allmende ist. Also ist es eine Frage des Blickwinkels, ob sich das für den Landwirten rentiert. Was wir hier in dieser Untersuchung auf jeden Fall festgestellt haben, ist, dass man akzeptable individuelle Tierleistung erzielen kann, höchste Fleischqualitäten, ich habe das eben am Beispiel des Ochsenfleisches skizziert, produzieren kann. Man hat eine geringere Flächenleistung. Nun stellt sich abschließend die Frage, wie sieht denn die Weidewirtschaft der Zukunft aus? Wir haben festgestellt, die Landwirte lassen die Tiere kaum mehr raus. Sie führen arbeitswirtschaftliche Gründe ins Feld. Sie führen ins Feld, dass die Tiere nicht mehr die erforderlichen Leistungen erbringen. Hat die Weidewirtschaft eigentlich überhaupt eine Chance? Und wir denken, dass sie das hat. Wir denken das nicht nur, sondern wir arbeiten auch daran, dass wir tatsächlich Optionen liefern. Und ich will nur einen Gedanken sozusagen zum Abschluss in die Runde werfen. Die Weidewirtschaft ist ein System, was mit minimaler Technik auskommt. Das habe ich schon skizziert. Im Prinzip gibt es weltweit jede Menge Kuhbauern und Weidebauern, die keine Maschinen haben und trotzdem gut leben von ihren Tieren. Nun, das ist ein Vorteil. Also man kann sozusagen ein Low-Cost und wenig technischen Aufwand kann man Weidewirtschaft machen. Wir glauben allerdings in einer Landschaft wie in Mitteleuropa, die vielfältig ist und die auch kompliziert ist, was die Besitzverhältnisse anbetrifft und wo die Zugänglichkeit von Flächen erschwert ist, dass wir Technik brauchen, um zukünftig Weidesysteme zu etablieren, die eine Perspektive bieten, dass wir die wichtigen landschaftsökologischen Funktionen, die ich versucht habe zu skizzieren und auch die Vielfalt und den Beitrag zum Klimaschutz, dass wir das erhalten können. Und das ist gewissermaßen Zukunftsmusik. Wir arbeiten daran, dass wir die Tiere mit Hilfe von GPS-Sensoren, die sie im Halsband haben, tatsächlich verfolgen können. Also wir wollen es nicht nur dem Zufall überlassen, welche Ökosystemleistung die Tiere erbringen, sondern wir wollen sicherstellen, dass zum Beispiel die Kühe nicht gerade dort grasen, wo der Kiebitz brütet oder wo wir eine Orchidee wachsen haben. Die soll ja möglichst vor der Beweidung zumindest eine Weile geschützt sein. Und da gibt es Systeme, die zukünftig mit sogenannten virtuellen Zäunen arbeiten werden. Also es werden gar keine Zäune in der Landschaft mehr aufgestellt, sondern die Tiere bekommen die Information, wo sie hingeben dürfen, über das Halsband, zum Beispiel mit akustischen Signalen oder mit mechanischen Signalen. Und sie können gesteuert werden, wo sie sich aufhalten können und wo sie die maximale Leistung, nicht in Bezug nur auf die Produktion, sondern vor allem auch auf die Umweltleistung erzielen können. Und mit diesem Ausblick danke ich für die Aufmerksamkeit.
Das war der Vortrag »So gut hat Ihnen Gras noch nie geschmeckt. Weidelandnutzung als Konzept der nachhaltigen Fleischproduktion« des Göttinger Wissenschaftlers Johannes Isselstein. In der kommenden Woche wird die Göttinger Ringvorlesung »Tier oder Tofu« von Martina Gerken fortgesetzt. Sie beschäftigt sich in ihrem Vortrag mit dem Thema »Ökologische Auswirkungen unserer Ernährungsstile«. Wie viel Wasser verbraucht die Produktion von einem Steak? Die Ringvorlesung findet dienstags um 18.15 Uhr in der Aula am Wilhelmsplatz statt. Und die Aufzeichnung der Vorträge, die hören Sie immer einen Tag später, am Mittwoch um 12 Uhr, hier bei uns im Stadtradio auf der 107,1.